Eritrea. Ein Land im Nordosten Afrikas, gelegen am Roten Meer, ist seit seiner Unabhängigkeit von Äthiopien im Jahr 1993 eines der ärmsten Länder der Welt. Seit der sogenannten Flüchtlingskrise ist es auch verstärkt in den Fokus der EU gerückt, da es eines der Länder mit der höchsten Immigrationsrate nach Europa ist. Warum das so ist und vor allem warum das Land, was die Menschenrechte und Pressefreiheit betrifft, in verschiedenen Statistiken den vorletzten Platz belegt und das gerade noch so vor Nordkorea, das soll das Thema des heutigen Freisprechers sein, zu dem ich euch nun hier auf PH88.4 begrüße. Mein Name ist Pascal und ich führe euch durch die heutige Sendung. In dieser haben sich zwei Studentinnen der Pädagogischen Hochschule Freiburg mit Magnus Treiber, einem Experten für das Land selbst, und mit Anne Renzenbrink von Reporter ohne Grenzen über die Situation in Eritrea unterhalten. Doch nun sei Magnus Treiber erst einmal kurz vorgestellt. Bevor wir zur allgemeinen Lage in Eritrea seine Meinung hören.
Ich freue mich, dass ich hier am Telefon den Herrn Treiber begrüßen darf, der zurzeit als Professor an der Uni München tätig ist, im Institut für Ethnologie und zum Leben junger Menschen in der Hauptstadt von Eritrea in Asmara seine Doktorarbeit geschrieben mit dem Titel Der Traum vom guten Leben, die eritreische Borsai-Generation in Asmara der zweiten Nachkriegszeit. Und hat dafür auch von 2001 bis 2005 selber auch in der Hauptstadt geforscht. In Eritrea, da ist seit dem Ende des 30-jährigen Unabhängigkeitskriegs Präsident Isaias Afwerki an der Macht. Ja, seitdem Eritrea ein eigenständiger Staat wurde, fanden keine Wahlen statt und die Verfassung, die eigentlich auch angedacht war, ist nicht in Kraft getreten und es gab eben auch keinen Regierungswechsel. Wie sieht denn das konkret aus? Welche Mittel setzt die Regierung ein, um ihre Macht zu erhalten?
Das ist gar nicht so einfach, wie die Frage suggeriert. Man kann die Region schlecht verstehen, wenn man nicht einen Blick auf die Geschichte der größeren Region auch wirft. Und die Regierung heute ist ist der Rest, eine Klickenregierung, die aus dem Befreiungskrieg und der siegreichen Guerillafront EPLF, Eritrean People's Liberation Front, schließlich hervorgegangen ist. Und zwar nach dem Ende des äthiopisch-eritreischen Krieges, als es kritische Fragen auch innerhalb der Führungsriege des Landes und unter den Studierenden gab und da ist der Präsident Isaias Afwerki und eine kleine Gruppe um ihn herum praktisch mit einem Staatsstreich von oben durchgeputscht und sämtliche alternativen Stimmen und kritischen Stimmen zum Schweigen gebracht. Er kann sich heute berufen auf diese Rigorosität der Disziplin des Befreiungskrieges. Das heißt, es gibt eben tatsächlich keine politische Opposition oder auch nichts Annäherndes im Land, was irgendwie geäußert werden könnte, bis auf kleine, klandestine Grüppchen vielleicht. Und es gibt eine Erfahrung und ein allgemeines Wissen, dass ein Zuwiderhandeln bestraft wird. Das ist das eine. Das andere ist die Durchsetzung was dazu beiträgt, ist die Durchsetzung der gesamten Gesellschaft durch eine kleinste Verwaltungsstruktur, die sogenannte Kebele, also Nachbarschaftsbezirke, die tatsächlich alle Bewohner in ihrem Viertel auf dem Schirm haben und nicht nur Rationen an Zucker und Getreide und sowas ausgeben und für so eine ganz kleine Infrastruktur sorgen, sondern eben auch für eine Überwachung zuständig sind. Der Staat ist also hier tatsächlich überall, ähnlich wie in Äthiopien. Das geht aus der äthiopischen DERG-Regierung oder ging da hervor, die in Eritrea auch zeitweise herrschte. Und diese Struktur, die ist der Staat. Der Staat ist immer in der Nachbarschaft. Das ist nicht wie sonst, dass man sich etwa wie im Sudan bei Gegnerschaft weit in den Raum zurückziehen könnte oder so, sondern man weiß, der Staat ist da und weiß immer, wo man auch ist. Allerdings ist nichtsdestotrotz nicht mehr so viel Staat übrig. Das heißt, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wie denn jetzt dieser Machterhalt funktioniert. Einmal dadurch, dass tatsächlich alle Individuen erfasst sind, mindestens im städtischen und im dörflichen Raum, vielleicht nicht unbedingt in unter Viehzüchtern, die mobil sind. Und so ein bürokratisches Wissen eröffnet schon die Möglichkeit der Beherrschung und deshalb auch der Schulpflicht und des National Service. Allerdings ist sonst nicht so viel Staat mehr da. Der Staat ist ein Reststaat, der seit diesem Putsch von 2001 eigentlich am Vergehen ist. Und diese Restregierung der Diktatur, die versucht immer irgendwie das eigene Überleben hinauszuzögern. Und bisher schafft sie das. Einmal durch Gewalt, dann durch kluges Taktieren, auch jetzt mit dem Westen, dass man wieder Unterstützung bekommt, wieder diplomatisch angesprochen wird und dann eben auch auf der Akzeptanz der Menschen, die nichts anderes kennen. Also es ist gar nicht so einfach zu sagen, warum das so ist. Es ist nicht so, dass diese Regierung heute bis ins kleinste Detail immer präsent wäre und jeden kontrollieren könnte. Aber sie hat Instrumente dazu und es gibt eine Geschichte der Disziplin und auch der Angst, die einfach an dieser Regierung festhalten lässt, weil es auch nichts anderes gibt und auch kein Wissen um etwas anderes.
Wie eben aufgezeigt wurde, sind die Bedingungen im Land durchaus von Angst vor dem Staatsapparat geprägt. Dennoch ist der Militärdienst einer der Hauptarbeitgeber für viele Menschen, die dort mehr oder weniger freiwillig arbeiten. Herr Treiber erklärt die Strukturen dieses Dienstes.
Sie hatten schon von den National Service gerade kurz angesprochen. Also der gilt ja als potenziell unbegrenzt. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist relativ einfach. Das weiß nämlich niemand so genau. Also das wird bürokratisch verwaltet, aber so heterogen, dass wenige Menschen da wirklich einen Überblick hätten. Der National Service wurde eingeführt 1994 und war damals ein Instrument, um junge Leute, die selbst nicht mehr im Befreiungskrieg gekämpft haben, die Ideale und die Ideen des Befreiungskrieges zu vermitteln und gleichzeitig auch, um einen Zugriff zu bekommen auf diese jungen Leute und die in den Aufbau des jungen kriegszerstörten Landes einzubinden. Und viele, auch städtische Menschen, sind damals diesem Aufruf gern gefolgt, obwohl nicht alle Parteigänger der Guerilla gewesen waren, weil sie diese Ziele eingesehen haben. Und es war ja begrenzt auf ein Jahr auf 6 Monate militärisches Training und ein Jahr Arbeit in der Staatsverwaltung, auch als Lehrer oder Richter oder sonst was, oder in einem nationalen Entwicklungsprojekt. Das wollten viele tatsächlich auch machen und durch diese Zeit durchgehen. Nach diesem plötzlichen Grenzkrieg von 1998 bis 2000, an dem die Grenze mit Äthiopien nochmal ausgefochten wurde, aber eigentlich ging es um die Rivalität der beiden Länder und der beiden Regierungen, da wurde im Zuge dieses Putsches von oben wurde die Limitierung einfach zurückgenommen. Und das hieß jetzt Warsaw Ikaalo Campaign. Eine Kampagne, die nun alle Kräfte binden musste, um das Land nach dem Zweiten Krieg nochmal voranzubringen. Und da gab es einfach kein Entkommen mehr. Auch Demobilisierte oder Menschen, die damit rechnen konnten, dass sie ihr Studium fertig machen können oder eine Ausbildung lernen, die wurden alle wieder zurückgeholt und gebunden, sind heute in der Regel bis ins fünfte, sechste Lebensjahrzehnt eingebunden. Nominell, das heißt, sie werden irgendwo eingesetzt, auf Ministerien, auf Ämtern, im Militär selbstverständlich, in Schulen vor allem und so überall da, wo Verwaltung ist und darüber hinaus auch in Betrieben, die in so einem merkwürdigen Komplex aus Partei und Privatbesitz bestehen. Nicht mehr alle übrigens, auch da wird brüchig, weil auch das natürlich Kosten sind, obwohl diese Leute nur ein Taschengeld bekommen, aber das kostet den Staat ja trotzdem relativ viel Geld. Frauen kommen ein bisschen früher weg, die sind in der Regel so Mitte 20 oder so, bekommen die häufig Demobilisierungspapiere. Männer eben nicht, die können dann schon mal über 50 sein. Und wenn sie da demobilisiert werden, gehen sie nominell über unter die Verwaltung der People's Militia und müssen dann zumindest theoretisch sich öfters mal militärischem Training stellen und bekommen eine Waffe nach Hause. Aber soweit ich weiß, ist das auch nicht bis zuletzt durchsetzbar im Moment.
Nachdem wir nun über den Militärdienst informiert wurden, scheint es gar nicht mehr so verwunderlich, zu was für einem unfassbar schlechten Ergebnis über die Situation der Menschen und ihrer Rechte die UNO in einem von ihr angefertigten Bericht kam. Dennoch ist es natürlich immer erleuchtend, wenn jemand, der selbst in dem Land war, seine Einschätzung zu der Lage der Menschen wiedergibt. Und so haben wir Herr Treiber nach seiner Meinung gefragt.
Der UNO-Menschenrechtsrat hat 2016 einen Bericht rausgegeben, der auch von der Vorgehensweise umstritten ist, weil die Regierung keine Beobachter selber ins Land gelassen hat und dadurch wurden für diesen Bericht nur im Ausland lebende Eritreer befragt. Wie sehen Sie das, diese massive Menschenrechtsverletzungen, die da ja das Ergebnis waren, stimmt es mit Ihren Beobachtungen überein, die Sie während Ihrem Aufenthalt ja in Eritrea gemacht haben?
Auch das ist nicht so ganz einfach. Der Vorwurf der eritreischen Regierung und aller, die jetzt wieder diplomatisch im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise mit Eritrea sprechen wollen, ist der zu sagen, die haben ja nur Oppositionelle befragt. Und ganz bestimmt haben viele der Interviewten dieses Interview als Gelegenheit genutzt, um sich auch politisch zu äußern und die Regierung zu verurteilen. Jetzt ist es aber eine solche Masse an Interviews, dass man da nicht einfach sagen kann, das waren die falschen Leute. Und zudem deckt sich das wesentlich, was dort erhoben wird an Erkenntnissen, mit dem, was die wissenschaftliche Gemeinschaft verschiedener Fächer, die sich irgendwie mit Eritrea auseinandersetzt, auch in eigenen unabhängigen Studien rausfindet. Also es gibt wenig Grund im Prinzip zu zweifeln, dass es in Eritrea keinerlei Rechtsgarantien gibt. Es gibt noch nicht mal besonders viele Rechte, denn der Staat und die Legislative, liegen ja brach. Also es wird wesentlich von oben herab regiert. Man benötigt auch gar nicht viele Gesetze, denn das Office of the President kann mit Dekreten regieren und die Regierungsform spielt eigentlich keine Rolle. Das wird einfach durchgesetzt. Soweit es eben diesem Reststaat heute noch möglich ist. Und es ist zweifellos so, dass die Zustände in eritreischen Gefängnissen ganz horribel sind. Die sind nicht weiter überprüfbar als durch Interviews mit ehemaligen Insassen. Und ich selbst habe solche Interviews auch relativ rezent, die letzten 2015, geführt. Und es ist kein Zweifel, dass Gefängnisse vollkommen unterfinanziert sind. Das heißt, dort gibt es noch nicht mal genug Wasser für die Insassen. Es gibt kaum Nahrung. Alles, was ein Gefängnisinsasse braucht, muss tatsächlich von den Familien gestellt werden, die erstmal benachrichtigt werden müssen, denn all das übernimmt der Staat überhaupt nicht. Abgesehen davon, dass es nicht der Staat ist, sondern eine ganze Bandbreite an verschiedenen Institutionen, die alle ihr eigenes Gefängnis haben, also Militärs, Sicherheitsorgane, auch die Behörde des National Service hat ihr eigenes Gefängnis und das besonders verrufen ist. Und zum Teil sind das so eine Art Karzer, wenn es zum Beispiel so Strafzellen in einem Ministerium sind für schlecht erledigte Arbeiten eines National Service Leistenden oder ein kleiner Widerspruch, dann ist es ein Karzeraufenthalt. Es gibt aber eben auch Folterkeller in zum Beispiel an der Tessenei oder so oder Adersa, in denen es nicht schön ist. Die Infrastruktur besteht nicht, diese Gefängnisse zu finanzieren. Es besteht natürlich auch nicht der politische Wille dazu. Das heißt, es gibt kein Wasser, es gibt nicht genug Nahrungsmittel, Decken, Krankheitsfürsorge, all das ist ein Problem. Außerdem ist es heillos überfüllt und man weiß, in eritreischen Gefängnissen schläft man in der Regel auf der Seite, also nicht im Bett, sondern auf dem Boden, weil es gar keinen Platz gibt, dass alle sich auf den Rücken legen könnten. Und es wird mir auch berichtet, dass Minderjährige in Großraumzellen zu finden sind. Und an Folter gibt es, was sie sich für so eine dritte Weltdiktatur an Folter ausdenken müssen. Das besteht. Es ist aber nicht so, dass das stetig und immer die ganze Bevölkerung betrifft. Aber die Erlebnisse, die dort gemacht werden, die sind allen bekannt. Alle wissen, dass es so ist. Und natürlich versucht man, da drum rumzukommen. Es kann aber sein, man wird einfach auf der Straße aus irgendeinem uneinsichtigen Grund mitgenommen, zum Beispiel, weil das Tagesdokument, das einen ausweist, nicht gültig ist oder nicht gültig sein soll. Und dann gibt es keine Informationen wie man die über eine Strafe, ein Urteil, eine Haftdauer oder Ähnliches. Und natürlich sind die meisten heute in den Gefängnissen die entweder die aufgegriffen wurden und verdächtigt werden, das Land illegal verlassen zu wollen, oder solche, denen Menschenschmuggel, also die Organisation der illegalen Ausreise, vorgeworfen wird. Politische Opposition werden Sie kaum finden, denn die gibt es seit Jahrzehnten nun nicht mehr. Also auch im Gefängnis, meine ich.
Sie haben gerade gesagt, also man versucht irgendwie drumherum zu kommen. Gibt es da auch Menschen, die eben nicht nur versuchen, dem einfach auszuweichen, sondern auch da dagegen zu arbeiten?
Wollen Sie das tun? Ist schwierig. Das ist, es gab während des arabischen Frühlings gab es tatsächlich an Schulen Flugblattaktionen und so. Die wurden aber ganz schnell durchgeputzt und das war schon das meiste, was gehen konnte. Viele Menschen wissen sehr genau um Bereiche, die man besser nicht betritt. Also man weiß, wenn man sich herausstellt, jetzt auch öffentlich was sagt, dann mag das eine Bestrafung bedeuten. Es gibt angesichts der Bestrafung und der Erfahrung dessen, dass Menschen bestraft werden, gibt es einfach wenige mutige Menschen, die bereit sind, das auf sich zu nehmen. Was es gibt, ist eine kleine Gruppe, die Arbi Harnet heißt, Freedom Friday, die nachts mal Wandplakate und Flyer klebt in Asmara, aber die wird politisch keinen Einfluss nehmen auf eine Transformation, die ja früher oder später mal kommen muss. Was es auch gibt, ist ein Gären im Militär unter den unteren Rängen vermutlich. Gibt es auch Gegeninteressen im muslimischen Tiefland und vermutlich sind Parteien, die im Exil ja schon existieren, auch besitzen die einigen Kontakte und Einfluss nach Eritrea hinein. Aber im Moment ist niemand in der Lage, dort wirklich Einfluss zu nehmen und eine Transformation hin, einen Wandel hin zu einer irgendwie friedlichen, demokratischen Regierung oder sowas zu bestimmen. Im Moment scheint es unmöglich. Allerdings wissen wir, die Regierung kann so nicht ewig im Amt sein, einfach weil die zunehmend aus älteren Herrschaften besteht, die irgendwann nicht mehr in der Lage sein wird, das Land so mit dieser harten Hand zu führen. Also nein, es gibt keine Opposition, die irgendwie bildmächtig wäre. Versteckt vielleicht, aber auf gar keinen Fall in der Weise, dass sie auch auftritt und dass man das sehen kann und dass man das weiß, sondern höchstens im wirklich Geheimen.
Eine alternative Reaktion ist ja auch die Fluchtbewegung, dann eben nicht im System dagegen, sondern eben weg davon. Weil Sie dort waren, welchen Vorstellungen sind Sie da begegnet, die Leute hatten von einem Leben nach einer geglückten Flucht?
Als ich selber noch in Eritrea war, was jetzt auch schon ein bisschen länger her ist, da hat diese Fluchtbewegung erst gerade angefangen. Und wie so oft gehen dann erst die Studierenden, die gebildeten Städter, die Leute aus besserem Hause, die auch einfach, wo die Eltern Geld stellen können, damit das die Migration ein Erfolg wird. Und da war es zunächst für viele einfach mal wichtig, raus zu sein, weil die hatten noch auch politische Vorstellungen. Und dann wollten die schon auch ein Leben verwirklichen, das sie für angemessen hielten. Das heißt, ein städtisches Leben irgendwo mit Annehmlichkeiten, ja. Also nicht ein jahrelanges Absitzen in Flüchtlingslagern irgendwo auf dem Land ohne jede Möglichkeit, irgendetwas zu tun oder sich weiterzubilden oder so. Und das ist heute wesentlich der Fall. Die Immigration hat sich ja auch verändert. Und ich habe selber alleine und mit anderen Forschungen gemacht in Flüchtlingslagern in Äthiopien, in der Hauptstadt Äthiopiens auch, und im Flüchtlingslager Shimelba, auch im Sudan, in Khartoum. Und das sind hunderttausende Menschen, die Eritrea verlassen haben, und viele haben wenig Vorstellung von dem, was da jetzt kommen soll. Denn das Erste war, das Land zu verlassen und die Hoffnung, dann wird es besser. Dass es dann erstmal schlimmer wird, weil die Migration ihre eigenen harschen Gesetze kennt und auch nichts verzeiht. Also man kann in der Migration sehr schnell untergehen, man kann scheitern, man kann sterben natürlich, die Gesundheit verlieren, aber auch verrückt werden dadurch, dass man die eigene Migration nicht voranbringen kann. Und das ist eine harte Zeit für viele, von denen heute die meisten nicht mehr besonders viel Bildung genossen haben. Und das, was sie dann wissen von der Welt, in die sie wollen, die besteht aus zwei Quellen. Einmal sind es tatsächlich Medien, also im Sinne von Hollywood-Filmen, die man kennt und wo man dann auch abschätzen kann, ob das eine Welt ist, in der man leben kann. Und das wird ja in solchen Filmen vermittelt. Also besteht da auch ein Glaube dran. Und zum Zweiten ist es die Negation dessen, was man in Eritrea erfahren hat, persönlich oder vermittelt. Das heißt, wenn es in Eritrea Unsicherheit gibt, dann erwartet man Sicherheit. Wenn es Armut gab, dann erwartet man Wohlstand oder ein Auskommen, sagen wir mal. Die Leute denken nicht, dass sie alle Ölscheichs und super reich werden, aber dass sie eine Arbeit bekommen und sich selbst ernähren können und für ihre Kinder oder ihre Eltern und Angehörigen da sein können und da auch das finanzieren können. Das sind relativ kleine Träume, aber die haben auch, die lassen sich nicht aufs Ökonomische begrenzen, denn was man sucht, ist ja ein Rechtsstaat. In Eritrea gibt es kein Recht. Und diese Suche nach einem Land, das einfach Leib und Leben garantiert, wo man nicht auch von der Straße weg verhaftet werden kann, das ist ganz tief drin in den Flüchtlingen seit weit über 10 Jahren. Und das ist dann eben auch was so eine Hoffnung gibt und auch so eine Disziplinierung, dass man es schon irgendwie schaffen wird. Das Problem ist, die Migration ist wesentlich durch Informalität gekennzeichnet. Wenige kommen über ganz legale Wege. Das heißt, man muss sich einfach arrangieren, man muss organisieren, man muss Schmuggler bezahlen, man muss Leute kennenlernen, die Dokumente fälschen und so weiter. Und das lernt man in der Migration, vor allem junge Leute, die sonst keine Schule besucht haben. Und die kommen dann an in unserer Welt und haben eigentlich verlernt, dem Rechtsstaat, dem sie gegenübertreten, zu vertrauen. Denn das hat Eritrea und die Migration sozusagen versaut.
Die Leute, die dann geflüchtet sind, haben ja sicherlich auch noch Kontakte zu Leuten, die noch im Land leben. Also hat es dann die Einschätzung von denen oder beeinflusst von dem, was dann an Strapazen auch damit zusammenhängt?
Das ist ein oft gehörtes Argument. Könnte man nicht besser informieren und dann würden weniger Menschen sich auf diesen gefährlichen Weg machen? Das ist ein Argument des IOM, International Organization for Migration, inzwischen oder Off Migration, glaube ich, heißen sie, umgesetzt hat in so Kampagnen und an Schulen, auch in Äthiopien, an Schulen und Unis und in Clubs werden dann immer so Filmchen abgespielt zu Fingerfood und Getränken, wie schlimm es in Europa ist. Aber das ist für die Katz, denn für die Leute geht es um ihre eigene Existenz. Wenn im Mittelmeer ein Boot versinkt, dann wissen das am nächsten Tag, weiß es die Stadtgesellschaft in Asmara, denn es gibt keine offizielle oder keine glaubhafte Presse. Also läuft da viel über Gerüchte und Hörensagen und sowas macht ganz schnell die Runde. Und es gab auch Zeiten, da waren sofort Totenanzeigen an den Hauswänden in Asmara gehängt. Das weiß man. Alle, die sich in die Migration aufmachen, wissen, sie können sterben und sie können mindestens die Gesundheit verlieren und alles andere dazu. Wenn ich aber nicht gehe, dann kann ich diese kleine Möglichkeit nicht realisieren, dass es doch eine erfolgreiche Migration wird. Wer da bleibt, hat schon verloren. Es gibt einen algerischen Soziologen, Abdelmalek Sayad, der hat vor ein paar Jahrzehnten über algerische Gastarbeiter geschrieben, die in Frankreich ankommen. Und er hat beschrieben, wie die von Schuld geprägt sind, dass sie ihre bäuerlichen Dörfer verlassen haben. In Eritrea ist es heute genau umgekehrt. Wer da bleibt, der trägt Schuld, weil er und sie auch vor Ort einfach nichts tun für eigene Kinder, für die eigenen Eltern, für andere Familienangehörige, für das eigene Leben, die eigene Bildung, den Wohlstand, so ein bisschen was, das Aufbauen eines Lebens, all das ist eigentlich nicht drin. Nur wenn aus der Diaspora Geld kommt, kann eine Familie leben. Das heißt, junge Menschen, die nicht gehen, die haben einen enormen Druck und die empfinden Schuld dafür, dass sie da sind. Der einzige Weg, diese Schuld abzuarbeiten, ist, diesen Schritt zu tun, rauszugehen, der Gefahr ins Gesicht zu sehen und es irgendwie zu schaffen. Und die sind natürlich dann auch, dann die erste Frustration ist zu sehen, dass man, nachdem man Eritrea verlassen hat, erstmal in einem Nachbarland steckt und überhaupt auf Jahre hinaus nicht weiterkommt und das Leben dort auch nicht viel besser ist. Und die zweite Frustration ist zu sehen, dass diese Ankunftsländer, von denen man geträumt hat, so verheißungsvoll nicht sind und dass man sich mit dem, was man wusste, zum Beispiel über Filme, aber auch über das, was Verwandte und Freunde erzählt haben, dass man sich trotzdem nicht zurechtfinden kann so leicht, dass es schwierig ist, irgendwo plötzlich in Deutschland oder der Schweiz oder in Schweden rauszukommen und da leben zu müssen, und aber nicht dafür vorbereitet zu sein. Das ist die zweite Frustration, die dann die Leute nochmal unter Druck setzt, und die müssen ja trotzdem dann anfangen zu arbeiten und Gelder heimzuschicken, denn zu Hause warten ja hungrige Münder, und die haben sich darauf verlassen, dass man geht und wenn man gesund ankommt, dass man auch so schnell als möglich Geld schickt. Das ist ein Teufelskreis, und es ist auch sehr viel von Konflikt geprägt, die Beziehungen, diese transnationalen Beziehungen, die dadurch entstehen. Und es ist nicht so, dass man sagen könnte, ich habe gehört, das ist schwer, deshalb mache ich es nicht. Das wäre keine Entschuldigung, sondern es würde einen eher, also es wäre keine Lösung für das individuelle Problem, eine Existenz aufbauen zu wollen, was in Eritrea so nicht geht.
Nachdem wir nun vieles über die Zustände in Eritrea erfahren haben, stellt sich die Frage, wie die Bundesregierung zu einem Land, in dem die Menschenrechte so eklatant missachtet werden, steht und ob Deutschland oder die EU versucht, an dieser Situation etwas zu verbessern. Herr Dreiber erklärt.
Wie sind denn die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Eritrea, wie ist darum beschaffen?
Die sind ausgezeichnet, inzwischen wieder. Eritrea war natürlich lange isoliert nach dem Staatsstreich von oben 2001 und nachdem Eritrea dann auch immer wieder gepokert hat. Dieser Vergleich, Eritrea sei wie Nordkorea, der kommt ja daher, weil die in Rankings zum Beispiel von den Reportern ohne Grenzen oder Human Rights Watch oder sowas kommen die immer ungefähr auf die letzten Plätze. Aber es ist ganz anders als Nordkorea, weil auch der Staat sich nicht in gleicher Weise mehr durchsetzen kann. Was aber doch ähnlich ist, ist die Strategie. Die eritreische Regierung versucht irgendwie zu stören, um dann eingebunden zu werden in Verhandlungen. Da es aber keine Atomwaffen gibt, hat es oft überhaupt niemanden tatsächlich gestört. Erst diese Massenflucht, die dann in Europa auch angekommen ist, die hat die europäischen Regierungen dann regelrecht zu einer diplomatischen Freundschaftsoffensive angehalten, und diese diplomatischen Beziehungen sind besser geworden, auch über den sogenannten Khartoum-Prozess, in dem Eritrea eines der Länder ist, die Gelder bekommen, um ihre Grenzsicherheit aufzubauen. Das Problem ist, die europäische Welt ist an Eritrea interessiert, um die Flüchtlinge einzuschränken. Das ist aber, also Eritrea ist nicht der erste Verhandlungspartner, und das ist jetzt so eine Übergangsphase, denke ich, und dann wird Eritrea wieder weniger wichtig werden in der Diplomatie übers Mittelmeer hinweg. Und andere Länder, Frontländer wie Libyen, Ägypten, Tunesien, werden sicherlich wichtiger sein als das kleine Land dort unten. Auch angesichts der Tatsache, dass man sich immer zwischen den Streithennen Äthiopien und Eritrea entscheiden muss und Äthiopien dazu die viel besseren Karten hat. Eritrea ist, also diese Restregierung, das ist kein leichter Verhandlungspartner. Aber das ist eben auch die Idee, das ist ein Erbe aus dem Befreiungskrieg, aber auch die Strategie, wenn man das so nennen will, falls sie noch eine haben, irgendwie gehört zu werden, indem die schwierig bleiben. Und das hat die Welt lange nicht gestört, denn Eritrea hat nicht viel anzubieten, was gefährlich werden könnte oder stören könnte. Jetzt aber, durch den enormen Zuwachs an Flüchtlingen in Europa, sahen sich die europäischen Regierungen, einschließlich der Schweiz, gezwungen, auch wieder in Verhandlungen zu treten. Und die eritreische Regierung wird mit EU-Geldern gestützt, die offiziell dazu da sind, den Energiesektor auszubauen, aber immer auch ein Budget haben für das Weiterbetreiben des Staates, der ansonsten am Zusammenbrechen wäre. Der Khartoum-Prozess, den die EU nicht zuletzt unter Federführung Deutschlands angeleiert hat, der bindet Eritrea ein in Maßnahmen zur Grenzsicherung und zur Ausbildung von Sicherheitspersonal, zum Bekampf von Schleusern und wie das alles immer so schön heißt. Aber man kann sich natürlich vorstellen, was das wirklich sein soll. Und ich denke, es geht wesentlich um Geldgeschenke. Die gute Nachricht ist, dass wahrscheinlich dort wenig passieren wird, denn ich glaube nicht, dass das Geld irgendwie in tatsächliche Schulungen und so weiter gesteckt wird, sondern es wird anderswo dringender gebraucht. Der Staat ist einfach in Agonie. Also so viel wird nicht passieren, aber Eritrea ist an solchen Geldgeschenken interessiert natürlich und nimmt die gerne an. Und nicht in plötzlicher Freundschaft, aber in so einer Arbeitskooperation. Und auf diesem Niveau ist der diplomatische Kontakt eigentlich für diese angespannte Lage ganz gut. Also Freundschaften sehen anders aus, aber man redet miteinander, weil dort Geld im Spiel ist.
Ein Land mit einem Diktator an der Spitze der Regierungspartei, die nach und nach, so wie das gesamte Staatsgebilde, zerfällt. Irgendwann muss doch dann etwas mal passieren. Doch was sind die Chancen für Eritrea? Kann es schon bald zu einem demokratischen Umbruch kommen? Oder wird nur Waffengewalt entscheiden? Herr Treiber gibt uns einen Ausblick.
Dann hatten Sie ja am Anfang des Gesprächs auch schon gesagt, ja, da muss ich, früher oder später muss ich da mal was ändern. Also wie schätzen Sie das ein? Von welcher Seite kann so eine Änderung am ehesten kommen?
Das ist Kaffeesatzlesen, denn das weiß ich nicht und das weiß auch sonst niemand. Aber es gibt eine Opposition, die in mehr oder weniger vorbereitet in den Startlöchern steckt. Es gibt eine Reihe alter Exilparteien, die auch jetzt so alt sind wie der Befreiungskrieg und die wesentlich aus der konkurrierenden Befreiungsfront ELF, Eritrean Liberation Front, hervorgegangen sind. Und es gibt eine ganze Reihe neuer, junger Parteien, in denen auch junge Menschen sind. Diese Parteien werden vor allem von Äthiopien initiiert und gepflegt, denn Äthiopien hat natürlich ein Interesse an einem geordneten Übergang, einer geordneten Transition in Eritrea, an der man selber Anteil hat und die man selber natürlich auch mitsteuern kann. Und diese Parteien, die gibt es in der ganzen Diaspora inzwischen, auch in Deutschland. Und da wird viel und heiß diskutiert, aber bislang ohne allzu viel Effekt. Ein großes Programm, das für die Zukunft diskutiert wird, das aber leider überhaupt nicht ausgearbeitet ist, das ist die Idee eines Föderalismus. Denn Eritrea ist als Post-Guerilla-Staat, als Zentralstaat gedacht worden. Schon mit sowas wie Bundesländern, den SOBAS, aber mit klaren Direktiven aus dem Zentrum Asmara. Ein Föderalismus würde die Provinzen aufwerten und würde viele Gruppen, die sich jetzt als Opfer und als benachteiligt finden, würde denen auch mehr größere Autonomie zustehen und Anteilnahme an politischer Organisation und Alltag. Aber das ist überhaupt nicht ausgemacht, wie das aussehen soll. Und es könnte sein, dass sich daran auch neue Konflikte entzünden, weil das auch noch nicht gut diskutiert ist. Ja, also ein möglicher Umsturz könnte eigentlich innerhalb Eritreas nur aus dem Militär kommen. Es gab ja auch schon einen Versuch, den Forto-Inzident vor ein paar Jahren. Da wurde das Kommunikationsministerium und der Staatssender besetzt. Allerdings ist es gleich kollabiert, weil auch das nicht gut geplant war und die Soldaten offenkundig, die jungen Soldaten, die dort dabei waren, offenkundig auch nicht richtig wussten, wohin sie da unterwegs sind. Aber dort, wo die Waffen sind, da ist natürlich wahrscheinlich, dass dort auch am ehesten Umsturzversuche initiiert werden. Schlicht, man weiß es nicht. Großdemonstrationen und das Absetzen der Regierung, das könnte man sich allenfalls in einem letzten Stadium vorstellen, wenn die Regierung sozusagen schon nahezu gefallen ist oder am Fallen ist. Also ich weiß es nicht. Es könnte auch sein, dass was ein Problem der Regierung ist, besteht darin, und auch das gibt es in der Region natürlich auch an historischen Vorbildern, es gibt keine zweite Generation, die irgendwie eingewoben wurde und die so einen sanfteren Übergang mitbestimmen könnte auf Seiten der Regierung und der Regierungspartei. Das wurde immer verhindert aus Misstrauen und aus Unwillen, irgendwas an Einfluss und Macht abzugeben an Jüngere.